Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Serie Philosophische Brocken. Die gestalten heute
Georg Rieck,
Katharina Schneider
und Esther Ramhatter. Die Sendung wird heute von Borges und Wittgenstein handeln. Sie wird zu einem guten Teil eine Vorlesungsstunde sein, weil wir uns denken, dass das Konfrontieren dieser beiden Autoren miteinander recht anregend sein kann und vieles für sich spricht. So werden wir einige Texte vorlesen und dann ein paar Kommentare dazu machen. Wir hören als erstes einen Text von Borges, und zwar die Bibliothek von Babel.
Die Bibliothek von Babel. By this art you may contemplate the variation of the 23 letters. Das Universum, das andere die Bibliothek nennen, setzt sich aus einer unbestimmten, vielleicht unendlichen Zahl sechseckiger Galerien zusammen, mit weiten Laufschächten in der Mitte, eingefasst von sehr niedrigen Geländern. Von jedem Sechseck kann man die unteren und oberen Stockwerke sehen, ohne Ende. Die Anordnung der Galerien ist immer gleich. 20 Bücherregale, 5 breite Regale auf jeder Seite, verdecken alle Seiten außer zweien. Ihre Höhe, die des Raums, übertrifft kaum die eines normalen Bibliothekars. Eine der freien Wände öffnet sich auf einen schmalen Gang, der in eine andere Galerie, genau wie die erste, wie alle, einmündet. Links und rechts am Gang befinden sich zwei winzige Kabinette. Im einen kann man im Stehen schlafen, im anderen seine Notdurft verrichten. Hier führt die Wendeltreppe vorbei, die in den Abgrund hinab und in die Ferne hinaufsteigt. Im Gang ist ein Spiegel, der den Schein getreulich verdoppelt. Die Menschen schließen gewöhnlich aus diesem Spiegel, dass die Bibliothek nicht unendlich ist. Wenn sie es wirklich wäre, wozu diese scheinhafte Verdopplung? Ich träume lieber, dass die polierten Oberflächen das Unendliche darstellen und verheißen. Licht kommt aus ein paar kugelförmigen Früchten, die den Namen Lampen tragen. Es gibt deren zwei in jedem Sechseck, seitlich angebracht. Ihr Licht ist ungenügend, unaufhörlich. Wie alle Menschen der Bibliothek bin ich in meiner Jugend gereist. Ich bin gepilgert auf der Suche nach einem Buch, vielleicht dem Katalog der Kataloge. Jetzt, da meine Augen kaum mehr entziffern können, was ich schreibe, stelle ich mich darauf ein, wenige Meilen von dem Sechseck, wo ich geboren wurde, zu sterben. Wenn ich tot bin, wird es genug mitleidige Hände geben, mich über das Geländer zu werfen. Mein Grab wird die unauslotbare Luft sein. Mein Leib wird immer tiefer sinken und sich im Wind des unendlichen Sturzes zersetzen und auflösen. Ich behaupte, dass die Bibliothek unendlich ist. Die Idealisten argumentieren, die sechseckigen Säle seien eine notwendige Form des absoluten Raums oder zumindest unserer Anschauung des Raums. Sie geben zu bedenken, ein dreieckiger oder fünfeckiger Saal sei unfassbar. Die Mystiker behaupten, die Ekstase offenbare ihnen ein kreisförmiges Gemach mit einem großen kreisförmigen Buch, dessen Rücken rund um die Wand läuft. Aber ihr Zeugnis ist verdächtig, ihre Worte sind dunkel. Dieses zyklische Buch ist Gott. Hier und jetzt will ich nur den klassischen Spruch zitieren, die Bibliothek ist eine Sphäre, deren eigentlicher Mittelpunkt jedes beliebige Sechseck und deren Umfang unzugänglich ist. Auf jede Wand jeden Sechsecks kommen 5 Regale. Jedes Regal fasst 32 Bücher gleichen Formats, jedes Buch hat 410 Seiten, jede Seite 40 Zeilen, jede Zeile etwa 80 Zeichen von schwarzer Farbe. Zeichen finden sich auch auf dem Rücken jeden Buches. Diese Lettern sind weder Andeutung noch Zusammenfassung dessen, was die Seiten sagen werden. Ich weiß, dass diese Zusammenhanglosigkeit bisweilen mysteriös wirkte. Bevor ich die Lösung resümiere, deren Entdeckung trotz ihrer tragischen Auswirkungen wohl die wichtigste Tatsache der Geschichte ist, will ich an ein paar Axiome erinnern. Erstes Axiom: Die Bibliothek existiert ab eterno. An dieser Wahrheit, aus der unmittelbar die künftige Ewigkeit der Welt folgt, kann kein denkender Verstand zweifeln. Der Mensch, der unvollkommene Bibliothekar, mag ein Werk des Zufalls oder böswilliger Demiurgen sein. Das Universum, so elegant ausgestattet mit Regalen, rätselhaften Bänden, unerschöpflichen Treppen für den Wandernden und Latrinen für den sesshaften Bibliothekar, kann nur Werk Gottes sein. Um die Kluft zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen zu begreifen, braucht man nur die groben Symbole, die meine fehlbare Hand auf den Einband eines Buches krakelt, mit den organischen Lettern im Innern zu vergleichen. Gestochen, fein geschwungen, tiefschwarz, unnachahmlich symmetrisch. Zweites Axiom. Die Anzahl der orthografischen Symbole ist 25. Diese Feststellung erlaubte es vor 300 Jahren, eine allgemeine Theorie der Bibliothek zu formulieren und das Problem, das durch keine Konjektur zu entschlüsseln war, befriedigend zu lösen. Die formlose und chaotische Beschaffenheit fast aller Bücher. Eines, das mein Vater in einem Sechseck des Umgangs 1594 erblickte, bestand aus den Buchstaben MCV in perverser Wiederholung von der ersten bis zur letzten Zeile. Ein anderes, das in dieser Zone oft konsultiert wird, ist ein reines Buchstabenlabyrinth, aber auf der vorletzten Seite steht O Zeit, deine Pyramiden. Man ersieht hieraus, auf eine vernünftige Zeile oder korrekte Notiz entfallen Meilen sinnloser Kakophonien, sprachlichen Plunders, zusammenhanglosen Zeugs. Lange Zeit glaubte man, diese undurchdringlichen Bücher entsprächen vergangenen oder entlegenen Sprachen. Zwar haben die frühesten Menschen, die ersten Bibliothekare, eine von der heute gesprochenen recht verschiedene Sprache benutzt. Zwar ist ein paar Meilen weiter nach rechts die Sprache mundartlich und 90 Stockwerke höher unverständlich. All das, ich wiederhole, ist richtig, aber 410 Seiten, auf denen unwandelbar MCV wiederkehrt, können keiner noch so mundartlichen oder rudimentären Sprache entsprechen. Einige unterstellten, jeder Buchstabe könne Einfluss auf den folgenden haben und der Wert von MCV in der dritten Zeile auf Seite 71 sei nicht der, den dieselbe Reihe vielleicht in anderer Stellung auf einer anderen Seite habe, aber diese vage These fruchtete nicht. Andere dachten an Kryptogramme. Diese Deutung hat sich im Allgemeinen durchgesetzt, wenn auch nicht in der Bedeutung, wie ihre Erfinder sie verstanden. Vor 500 Jahren stieß der Chef eines höheren Sechsecks auf ein Buch, das so verworren war wie die anderen, das jedoch fast zwei Bogen gleichartiger Zeilen aufwies. Er zeigte seinen Fund einem wandernden Entzifferer, der ihm sagte, sie seien in Portugiesisch abgefasst. Andere sagten dagegen in Jiddisch. In weniger als einem Jahrhundert konnte die Sprachform bestimmt werden. Ein samojedisch-litauischer Dialekt des Guarani mit Einschüben von klassischem Arabisch. Auch der Inhalt wurde entschlüsselt. Begriffe der kombinatorischen Analysis, dargestellt an Beispielen unbegrenzt wiederholter Variationen. Diese Beispiele erlaubten es einem genialen Bibliothekar, das grundlegende Gesetz der Bibliothek zu entdecken. Dieser Denker stellte fest, dass sämtliche Bücher, wie verschieden sie auch seien, aus den gleichen Elementen bestehen, dem Abstand, dem Punkt, dem Komma, den 22 Lettern des Alphabets. Auch führte er einen Umstand an, den alle Reisenden bestätigt haben. In der ungeheuren Bibliothek gibt es nicht zwei identische Bücher. Aus diesen unwiderleglichen Prämissen folgerte er, dass die Bibliothek total ist und dass ihre Regale alle nur möglichen Kombinationen der 20 und so viel orthografischen Zeichen, deren Zahl, wenn auch außerordentlich groß, nicht unendlich ist, verzeichnen, mithin alles, was sich irgend ausdrücken lässt, in sämtlichen Sprachen, alles. Die minutiöse Geschichte der Zukunft, die Autobiografien der Erzengel, den getreuen Katalog der Bibliothek, tausende und abertausende falscher Kataloge, den Nachweis ihrer Falschheit, den Nachweis der Falschheit des echten Katalogs, das gnostische Evangelium des Basilides, den Kommentar zu diesem Evangelium, den Kommentar zum Kommentar dieses Evangeliums, die wahrheitsgetreue Darstellung deines Todes, die Übertragung jeden Buches in sämtliche Sprachen, die Interpolation jeden Buches in allen Büchern, den Traktat, den Beda hätte schreiben können und nicht schrieb, über die Mythologie der Angelsachsen, die verlorenen Bücher des Tacitus. Als verkündet wurde, die Bibliothek umfasse alle Bücher, war der erste Eindruck ein überwältigendes Glücksgefühl. Alle Menschen fühlten sich als Herren über einen unversehrten und geheimen Schatz. Es gab kein persönliches, kein Weltproblem, dessen beredte Lösung nicht existierte, in irgendeinem Sechseck. Das Universum war gerechtfertigt. Das Universum bemächtigte sich jäh der schrankenlosen Dimensionen der Hoffnung. Auf diese überschwängliche Hoffnung folgte ganz natürlich übermäßige Verzagtheit. Die Gewissheit, dass irgendein Regal in irgendeinem Sechseck kostbare Bücher barg und dass diese Bücher unzugänglich waren, schien nahezu unerträglich. Eine blasphemische Sekte schlug vor, man solle die Suche einstellen. Alle Menschen sollten Buchstaben und Zeichen so lange durcheinander würfeln, bis sie aufgrund einer unwahrscheinlichen Gabe des Zufalls diese kanonischen Bücher zusammenprächten. Die Behörden sahen sich gezwungen, strenge Anordnungen zu erlassen. Die Sekte verschwand, aber in meiner Kindheit habe ich alte Männer gesehen, die sich lange auf dem Abtritt verbargen mit ein paar Metallscheiben in einem verbotenen Würfelbecher und debil die göttliche Unordnung nachahmten. Andere waren umgekehrt der Meinung, zuallererst müssten die überflüssigen Bücher ausgemerzt werden. Sie brachen in die Sechsecke ein, zeigten nicht immer falsche Beglaubigungsschreiben vor, blätterten verdrossen in einem Band und verdammten ganze Regale. Durch ihre hygienische Asketenwut gingen Millionen Bücher sinnlos verloren. Ihre Namen sind verflucht. Wer aber die Schätze beklagt, die ihrer Raserei zum Opfer fielen, übersieht zwei allbekannte Tatsachen. Die eine: Die Bibliothek ist so gewaltig an Umfang, dass jede Schmälerung durch Menschenhand verschwindend gering ist. Die andere: Jedes Exemplar ist einzig, unersetzlich, aber da die Bibliothek total ist, gibt es immer einige hunderttausend unvollkommener Faksimiles, Werke, die nur in einem Buchstaben oder Komma voneinander abweichen. Entgegen der allgemeinen Anschauung wage ich die Vermutung, dass die Folgen der von den Läuterern verübten Plünderungen wegen des Entsetzens, das diese Fanatiker ausgelöst haben, zu hoch eingeschätzt worden sind. Sie waren von dem Wahn getrieben, die Bücher des scharlachroten Sechsecks zu erobern. Bücher kleineren Formats als die natürlichen, allmächtig, lichtvoll und magisch. Auch wissen wir von einem anderen Aberglauben jener Zeit, dem an den Mann des Buches. In irgendeinem Regal irgendeines Sechsecks, resonierten die Menschen, muss es ein Buch geben, das Schlüssel und vollkommenes Kompendium aller übrigen ist. Ein Bibliothekar hat es überflogen und ist einem Gott gleich. In der Sprache dieser Zone haben sich noch Spuren des jenen zeitentfernten beamtengeweihten Kults erhalten. Viele pilgerten auf der Suche nach ihm. Ein Jahrhundert lang schlugen sie umsonst die verschiedensten Richtungen ein. Wie das verehrte Geheimsechseck lokalisieren, das ihn beherbergte? Jemand schlug eine regressive Methode vor. Um das Buch A zu lokalisieren, muss man zuvor ein Buch B heranziehen, das den Ort von A angibt. Um das Buch B zu lokalisieren, muss man zuvor ein Buch C konsultieren und so ins Unendliche. Mit dergleichen Abenteuern habe ich meine Jahre verschleudert und verzehrt. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass es in irgendeinem Regal des Universums ein totales Buch gibt. Ich flehe zu den unerkannten Göttern, es möge einen Menschen geben, einen einzigen, und habe ja auch vor 1000 Jahren gelebt, der es untersucht und gelesen hat. Wenn Ehre, Weisheit und Glück nicht für mich sind, mögen sie doch für andere sein. Möge der Himmel existieren, auch wenn mein Platz die Hölle ist. Mag ich beschimpft und zunichte werden, aber möge in einem Augenblick in einem Wesen deine ungeheure Bibliothek ihre Rechtfertigung finden. Die Ruchlosen behaupten, in der Bibliothek sei die Sinnlosigkeit normal und das Vernünftige, selbst das Schlecht und Recht Zusammenhängende, eine fast wundersame Ausnahme. Sie sprechen, ich weiß es, von der fiebernden Bibliothek, deren Zufallsbände ständig Gefahr laufen, sich in andere zu verwandeln, und die alles behaupten, leugnen und durcheinanderwerfen wie eine delirierende Gottheit. Diese Worte, die die Unordnung nicht nur denunzieren, sondern auch ein Beispiel dafür sind, beweisen offenkundig den scheußlichen Geschmack der Urheber und ihre verzweifelte Ignoranz. In der Tat birgt die Bibliothek alle Wortstrukturen, alle möglichen Variationen der 25 orthografischen Symbole, aber nicht einen absoluten Unsinn. Unnötig zu bemerken, dass der beste Band der vielen Sechsecke, die ich verwalte, Gekämpfter Donner betitelt ist und ein anderer Gipskrampf und wieder ein anderer Axaxax Mlö. Diese auf den ersten Blick unzusammenhängenden Wortfügungen entbehren gewiss nicht einer kryptografischen oder allegorischen Rechtfertigung. Diese Rechtfertigung ist verbaler Art und es existiert ex hypothesi bereits in der Bibliothek. Ich kann nicht etliche Schriftzeichen kombinieren, DHCMRLCHTDJ, die die göttliche Bibliothek nicht bereits vorausgesehen hätte und die nicht in irgendeiner ihrer Geheimsprachen einen furchtbaren Sinn bürgen. Niemand kann eine Silbe artikulieren, die nicht voller Zärtlichkeit und Schauer ist, die nicht in irgendeiner dieser Sprachen der gewaltige Name eines Gottes wäre. Sprechen heißt in Tautologien verfallen. Diese überflüssige und wortreiche Epistel existiert längst in einem der 30 Bände der 5 Regale eines der unzähligen Sechsecke und auch ihre Widerlegung. Eine Zahl n möglicher Sprachen verwendet den gleichen Wortschatz. In einigen erlaubt das Symbol Bibliothek die korrekte Definition überall vorhandenes und fortdauerndes System sechseckiger Galerien, aber Bibliothek ist Brot oder Pyramide oder irgendetwas anderes und die 7 Wörter, die sie definieren, haben einen anderen Bedeutungswert. Bist du, Leser, denn sicher, dass du meine Sprache verstehst? Die methodische Schrift lenkt mich von der gegenwärtigen Verfassung der Menschen ab. Die Gewissheit, dass alles geschrieben ist, macht uns zunichte oder zu Phantasmen. Ich kenne Bezirke, in denen die Jungen sich vor den Büchern niederwerfen und in barbarischer Weise die Seiten küssen, aber keinen Buchstaben entziffern können. Die Epidemien, die ketzerischen Zwistigkeiten, die Pilgerzüge, die unvermeidlich zu Banditentum ausarten, haben die Bevölkerung dezimiert. Ich glaube, ich sprach schon von den Selbstmorden, die jedes Jahr häufiger werden. Vielleicht trügen mich Alter und Ängstlichkeit, aber ich argwöhne, dass die Gattung Mensch, die einzige, bald erlöschen und dass die Bibliothek fortdauern wird. Erleuchtet, einsam, unendlich, vollkommen unbeweglich, gewappnet mit kostbaren Bänden, nutzlos, unverweslich, geheim. Ich schrieb unendlich. Ich habe dieses Adjektiv nicht aus einer rhetorischen Gepflogenheit eingeschoben. Ich sage, es ist nicht unlogisch zu denken, dass die Welt unendlich ist. Wer sie für begrenzt hält, postuliert, dass an entlegenen Orten die Gänge und Treppen und Sechsecke auf unfassliche Art aufhören können, was absurd ist. Wer sie für unbegrenzt hält, der vergisst, dass die mögliche Zahl der Bücher Grenzen setzt. Ich bin so kühn, die folgende Lösung des alten Problems vorzuschlagen. Die Bibliothek ist unbegrenzt und zyklisch. Wenn ein ewiger Wanderer sie in einer beliebigen Richtung durchmäße, so würde er nach Jahrhunderten feststellen, dass dieselben Bände in derselben Unordnung wiederkehren, die wiederholt eine Ordnung wäre, die Ordnung. Meine Einsamkeit erfreut sich dieser eleganten Hoffnung.
Das war ein Auszug aus Borges' Die Bibliothek von Babel.
Also was wir soeben gehört haben, ist die Geschichte Die Bibliothek von Babel von Borges. Und was wir jetzt tun wollen, ist noch die zentralen Motive zusammenfassen. Das auffälligste Motiv ist wohl die Totalität, die Idee, dass diese Bibliothek alle möglichen Bücher enthalten soll. Eine Idee, von der man sagen möchte, dass man sie doch versteht, dass man weiß, was das heißen soll. Und im Laufe der Geschichte entdeckt man nach und nach, dass man dann doch nicht genau versteht, was das eigentlich heißen soll. Dass man immer wieder aneckt und ziemliche Schwierigkeiten hat zu verstehen, was es denn, man möchte sagen, in seiner Gesamtheit heißen soll. Dass diese Bibliothek total ist. Die Motive, die immer wieder auftauchen und auf die wir uns jetzt noch näher konzentrieren wollen, sind Ordnung und Sinn. Und da speziell auf zwei Ebenen, auf der Ebene des Buches und auf der Ebene der Bibliothek. Die Ordnung auf der Ebene des Buches ist klarerweise die Ordnung der Buchstaben. Und die Buchstaben müssen eine gewisse Regelmäßigkeit, eine gewisse Erfassbarkeit aufweisen, damit wir überhaupt willens sind, sie als Sprache zu identifizieren, als Sinn behaftet. Dass sie aber nicht allzu regelmäßig sein dürfen, zeigt dieses Beispiel mit dem Buch, wo nur MCV und MCV und immer wieder MCV wiederholt wird, wo Borges sich eindeutig dagegen verstieß, dass das eine Sprache sein soll. Über die Ordnung der Buchstaben sind wir also irgendwie gewillt oder auch nicht gewillt in manchen Fällen zu sagen, dass das eine Sprache ist, aber es ist noch nicht unbedingt sichergestellt, welche Sprache das ist. Und das wirft das Problem auf, dass jedes andere Buch in einer anderen Sprache sein könnte.
Das ist natürlich auch ein Beispiel, an dem man sehen kann, dass die Frage, ob es sich um eine Sprache handelt oder nicht, gar nicht so einfach zu klären ist. Denn wenn wir jetzt annehmen, dass in diesen Büchern ja jeweils nur ein beschränkter Zeichenvorrat vorhanden ist, dann muss dieser beschränkte Zeichenvorrat aber auch Bücher kodieren können oder ausdrücken können, die sehr viel mehr Zeichen enthalten, und daher wäre es so, dass ein Zeichen eine ganze Fülle von Informationen enthalten muss, und man sieht sofort, dass man da in einen Bereich kommt, wo einem nicht mehr so klar ist, ob man das dann überhaupt noch eine Sprache nennen will, wenn zum Beispiel gar nicht mehr klar ist, wie man diese Sprache erlernen sollte.
Die Totalität der Bibliothek und die Übersetzbarkeit oder die Interpretationsfähigkeit jedes Buches auf verschiedene Art und Weisen gipfelt darin, dass sogar für jede mögliche Interpretation oder für jede mögliche Sprache, in der ein Buch geschrieben sein könnte, das nötige Lehrbuch auf Deutsch oder Englisch ebenfalls irgendwo in der Bibliothek stehen muss. Und spätestens bei diesem Gedankenspiel oder bei diesem Gedankenexperiment wird klar, dass das Ganze irgendwie verrückt ist. Jetzt zu den Begriffen Ordnung und Sinn auf der Ebene der Bibliothek. Da lassen sich einige Parallelen ziehen. Die Bibliothek, nachdem wir in der Geschichte keinen Hinweis darauf haben, dass es außerhalb der Bibliothek noch etwas gibt, ist also gleichzusetzen mit der Welt, in der diese Menschen leben. Sie suchen in der Bibliothek nach einer Ordnung, sie suchen in ihrem Leben nach einem Sinn. Sie suchen in der Bibliothek nach dem Katalog der Kataloge, sie suchen nach Hinweisen darauf, wo Bücher stehen, wie sie sich besser zurechtfinden in dieser ihrer Welt der Bibliothek. Und unter den Katalogen, die einem verraten würden, wo vielleicht alle lateinischen Bücher stehen oder wo alle Bücher zu einem bestimmten Thema stehen, da gibt es noch einen drüber, den schon erwähnten Katalog der Kataloge. Und der wäre sozusagen der Heilige Gral. Das ist das Buch, das die Welt enthält. Indirekt zwar, aber sie enthält die Struktur der Welt, mit der man sich dann alles Weitere irgendwie erarbeiten kann, mit der man sinnvoll weiterarbeiten kann. Das ist dieses Ding, das alle wollen. Es ist die vollständige Weltbeschreibung in einem Buch.
Also nicht erst bei diesem Buch aller Bücher, bei dem Katalog der Kataloge, wird einem klar, wie schwierig das Erfassen von dem ist, was Borges da beschreibt. Und du hast ja auch am Anfang gesagt, zuerst kommt einem diese Beschreibung so vor, dass man sagen möchte, das verstehe ich, und je mehr man darüber nachdenkt und mit den Problemen konfrontiert wird, die diese Menschen in dieser Bibliothek haben, desto mehr merkt man, dass das mit dem Verstehen nicht ganz so einfach ist. Wittgenstein empfiehlt uns, eine Art Ordnung herzustellen oder zu verstehen oder mit solchen Problemen umzugehen, die sich aber, wie wir gleich sehen werden, für Borges einfach eben nicht anwenden lässt, für diese Welt, die Borges da beschreibt. Und ich möchte eine Stelle von Wittgenstein vorlesen und dann noch zwei Sätze dazu sagen. Die Stelle ist aus Zettel, Paragraph 447. Die Unruhe in der Philosophie, könnte man sagen, kommt daher, dass wir die Philosophie falsch ansehen, falsch sehen, nämlich gleichsam in endlose Längsstreifen zerlegt, statt in begrenzte Querstreifen. Diese Umstellung der Auffassung macht die größte Schwierigkeit. Wir wollen also gleichsam den unbegrenzten Streifen erfassen und klagen, dass es nicht Stück für Stück möglich ist. Freilich nicht, wenn man unter einem Stück einen endlosen Längsstreifen versteht. Wohl aber, wenn man einen Querstreifen darunter versteht. Aber dann kommen wir ja mit unserer Arbeit wieder nicht zu Ende. Freilich nicht, denn sie hat keins. Klammerbemerkung, statt der turbulenten Mutmaßungen und Erklärungen wollen wir ruhige Erwägung sprachlicher Tatsachen setzen. Klammer zu. Ja, bei Borges ist es aber nun so, dass uns diese Strategie, die uns Wittgenstein empfiehlt, aus den Händen genommen ist, denn diese Querstreifen gibt es nicht. In jedem Buch befindet sich wieder jedes Buch, oder hinter jedem Buch befindet sich jedes Buch in der Weise, dass es als eine Kodierung des jedes anderen Buches verstanden werden kann. Hinter jedem Zimmer gibt es wieder ein Zimmer. Es gibt einfach keine endlichen Querschnitte in dieser Bibliothek. Diese ganze Strategie funktioniert daher nicht. Die wird von Borges gerade durch sein Konstrukt systematisch zerstört und schafft so das Orientierungsproblem, das du am Anfang angesprochen hast. Trotz dieser vorprogrammierten Schwierigkeiten, sich zu orientieren in dem Text von Borges, ist es so, dass die Menschen nicht aufhören zu suchen nach einem Sinn in dieser Welt. Dieser Sinn ist ihnen nicht irgendwie von vornherein gegeben oder wird ihnen nicht direkt durch die Welt mitgeteilt. Er ist ihnen nicht angeboren, aber es ist doch so, dass sie jedenfalls nicht davon ablassen, nach ihm zu suchen. Diese Schwierigkeiten in der Orientierung werden in diesem Text anhand einer äußeren Welt, anhand dieser Bibliothek dargestellt. In einem anderen Text von Borges verlegt er genau diese Fragen der Orientierung, der Möglichkeiten der Ordnung in das Innere der Menschen. Da geht es um die Frage von der Organisation des Gedächtnisses oder der Organisation von Begriffen, jedenfalls von Phänomenen, die sich im Kopf oder im Gedächtnis abspielen.
Thank you.
Das unerbittliche Gedächtnis. Ich erinnere mich an ihn, freilich habe ich nicht das Recht, dieses heilige Verb auszusprechen. Nur ein Mensch auf Erden hatte das Recht dazu und dieser Mensch ist tot. In seiner Hand eine dunkle Passionsblume, die er so sah, wie noch nie ein Mensch sie gesehen hat, wenn er sie auch vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung ein ganzes Leben lang betrachtete. Deutlich erinnere ich mich an seine Stimme, die langsame, verdrossene, nasale Stimme des alten Stadtrandbewohners ohne die heutigen italienischen Zischlaute. Mehr als dreimal habe ich ihn nicht gesehen, zuletzt 1887. Es scheint mir ein glücklicher Plan, dass alle, die mit ihm Umgang hatten, über ihn schreiben sollen. Mein Zeugnis wird vielleicht das kürzeste und zweifellos das kümmerlichste, aber nicht das am wenigsten unparteiische des Bandes sein, den sie herausgeben werden. Pietro Leandro Ipucce hat geschrieben, Funès sei ein Vorläufer der Übermenschen gewesen, ein unbändiger, bodenständiger Zarathustra. Ich will das nicht bestreiten, aber man sollte doch nicht übersehen, dass er auch ein Compatrito aus Fray Bentos war, mit gewissen unverbesserlichen Grenzen. Meine erste Erinnerung an Funès ist sehr deutlich. Ich sehe ihn in einer Abenddämmerung im März oder Februar des Jahres 84. Mein Vater hatte mich in diesem Jahr zur Sommerfrische nach Fray Bentos mitgenommen. Ich kam mit meinem Vetter Bernardo Haedo von der Estancia San Francisco zurück, zu Pferd, singend, doch dies war nicht der einzige Grund für mein Glücksgefühl. Nach einem drückend schwülen Tag hatte ein ungeheures, schieferfarbenes Unwetter den Himmel verdeckt. Der Südwind trieb es voran, schon begannen die Bäume toll zu werden, ich fürchtete, hoffte, dass der Wolkenbruch uns auf freiem Feld überraschen würde. Wir lieferten uns mit dem Sturm eine Art Wettrennen. Wir kamen in eine Gasse, die zwischen zwei sehr hohen Ziegelborden tief eingeschnitten war. Jäh war es dunkel geworden. Ich hörte eilige und fast verstohlene Schritte über uns. Ich hob die Augen und sah einen Jungen, der auf dem schmalen, brüchigen Weg dahinlief, wie auf einer schmalen, brüchigen Mauer. Ich erinnere mich an die Pumphosen, die Hanfschuhe, erinnere mich an die Zigarette in dem harten Gesicht vor der schon grenzenlosen Gewitterwand. Bernardo rief ihm unversehens zu, »Wie viel Uhr ist es, Ireneo?« Ohne nach dem Himmel zu sehen, ohne stehen zu bleiben, erwiderte der andere, »In 4:08, junger Herr Bernardo Juan Francisco.« Die Stimme war scharf und spöttisch. Ich bin so zerstreut, dass mir der Dialog, den ich da wiedergegeben habe, sicher nicht aufgefallen wäre, hätte ihn nicht mein Vetter breitgetreten, wie ich glaube, aus einem gewissen Lokalstolz und um mir zu zeigen, wie wenig er sich aus der dreigeteilten Antwort des anderen machte. Er erzählte mir, der Junge aus der Gasse sei ein gewisser Ireneo Funès, bekannt für einige Schrullen. So gebe er sich mit niemandem ab und wisse immer die genaue Zeit wie eine Uhr. In den Jahren 85 und 86 verbrachten wir die Sommerferien in Montevideo. Im Jahr 87 kam ich wieder nach Fray Bentos. Selbstverständlich erkundigte ich mich nach allen Bekannten und schließlich auch nach dem chronometrischen Funès. Ich erfuhr, ein halb zugerittenes Pferd auf der Estancia San Francisco habe ihn abgeworfen und er sei nun hoffnungslos gelähmt. Ich erinnere mich an das Gefühl einer unbehaglichen Magie, das diese Nachricht in mir hervorrief. Beim einzigen Mal, als ich ihn gesehen hatte, kamen wir zu Pferd von San Francisco und er ging an erhöhter Stelle. Aus dem Munde meines Vetters Bernardo hatte das Ganze für mich viel von einem Traum, der aus älteren Elementen zusammengesetzt war. Man erzählte mir, dass er sich nicht von seinem Feldbett rühre, die Augen fest auf den Feigenbaum des Hinterhofes oder auf ein Spinngewebe gerichtet. An den Abenden erlaubte er, dass man ihn ans Fenster brachte. Er trieb den Hochmut so weit, so zu tun, als sei der Schlag, der ihn getroffen hatte, eine Wohltat gewesen. Zweimal sah ich ihn hinter dem Fenstergitter, das seinen Zustand des ewigen Gefangenen plump unterstrich. Das eine Mal unbeweglich mit geschlossenen Augen, das andere Mal ebenso unbeweglich, ganz versunken in die Betrachtung eines blühenden Santonika-Zweiges. Nicht ohne eine gewisse Eitelkeit hatte ich zu der Zeit mit dem methodischen Studium des Lateinischen begonnen. Mein Handkoffer enthielt De Viris Illustribus von Le Mans, den Thesaurus von Quichéra, die Kommentare des Julius Caesar und einen einzelnen Band der Naturalis Historia des Plinius, der meine bescheidenen Lateinkenntnisse überstieg und noch übersteigt. In einem kleinen Ort spricht sich alles herum. Ireneo in seinem Haus am Ortsrand erfuhr sehr bald vom Eintreffen dieser anomalen Bücher. Er richtete einen blumigen und förmlichen Brief an mich, in dem er an unser bedauerlicherweise flüchtiges Zusammentreffen am 7. Februar des Jahres 84 erinnerte, die ruhmvollen Dienste erwähnte, die Don Gregorio Haedo, mein in diesem Jahr verstorbener Onkel, den beiden Vaterländern am tapferen Kampftag von Ibsa Gringo geleistet habe und mich bat, ihm irgendeinen der Bände zu leihen, begleitet von einem Wörterbuch zum besseren Verständnis des Originaltextes, da ich des Lateinischen noch nicht mächtig bin. Er versprach, sie in gutem Zustand und fast umgehend zurückzugeben. Zuerst fürchtete ich natürlich einen Streich. Meine Vettern versicherten mir, das sei es gewiss nicht, so etwas sehe Ireneo ganz ähnlich. Ich wusste nicht, sollte ich die Vorstellung, dass das schwierige Latein nichts als ein Wörterbuch verlange, seiner Frechheit, Unwissenheit oder Dummheit zuschreiben. Um ihn gründlich zu ernüchtern, schickte ich ihm den Gradus ad Parnassum von Quichera und das Werk des Plinius. Am 14. Februar bekam ich ein Telegramm aus Buenos Aires. Ich solle sofort zurückkommen, da es meinem Vater gar nicht gut gehe. Als ich meinen Koffer packte, bemerkte ich, dass der Gradus und der Band der Naturalis Historia fehlten. Die Saturno lief am nächsten Morgen aus. Abends nach dem Essen machte ich mich auf den Weg zu Fünes Haus. Es verblüffte mich, dass die Nacht ebenso drückend war wie der Tag. In dem bescheidenen Haus empfing ich die Mutter von Fünes. Sie sagte mir, Ireneo sei hinten im Hof im letzten Zimmer und ich solle mich nicht wundern, ihn im Dunkeln zu finden, denn Ireneo wisse die leeren Stunden ohne Kerzenlicht hinzubringen. Ich überquerte den mit Fliesen belegten Hof, den kleinen Gang, ich kam zum zweiten Hof. Dort war eine Weinlaube, die Dunkelheit mochte mir vollkommen scheinen. Plötzlich hörte ich Ireneos laute, spöttische Stimme. Diese Stimme sprach Lateinisch. Diese Stimme, die aus der Finsternis kam, sagte mit lässigem Genuss eine Rede, ein Gebet oder einen Gesang auf. Die römischen Silben hallten im Hof aus gestampftem Lehm wider, meiner Furcht schienen sie unzifferbar, ohne Ende. Später, während des ungeheuren Dialogs dieser Nacht, erfuhr ich, dass sie im ersten Abschnitt des 24. Kapitels des 7. Buches der Naturalis Historia standen. Thema dieses Kapitels ist das Gedächtnis. Die letzten Worte waren »Ut nihil non iistem verbis rederetur auditum«. Ohne die Stimme im Mindesten zu verändern, sagte Ireneo, ich solle eintreten. Er lag auf dem Feldbett und rauchte. Mir ist, als hätte ich sein Gesicht bis zum Morgengrauen nicht gesehen. Ich meine, mich des gelegentlichen Aufglühens der Zigarette zu erinnern. Ein schwacher Geruch von Feuchtigkeit war im Raum. Hier komme ich zum heikelsten Punkt meines Berichts. Dieser hat, zum Glück weiß es der Leser schon, nichts anderes zum Inhalt als jenen Dialog, der schon ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Ich werde nicht versuchen, seine Worte wiederzugeben, die unwiederbringlich verloren sind. Ich ziehe es vor, wahrheitsgetreu die vielen Dinge, die Ireneo mir sagte, zusammenzufassen. Die indirekte Schreibweise wirkt fern und blass. Ich weiß, dass ich die Wirksamkeit meines Berichts opfere. Mögen meine Leser in ihrer Fantasie die abgebrochenen Satzperioden, die mich in jener Nacht betäubten, wieder erschaffen. Ireneo begann damit, auf Lateinisch und Spanisch die Fälle von erstaunlichem Gedächtnis aufzuzählen, die in der Naturalis Historia vermerkt waren. Cyrus, der Perserkönig, konnte alle Soldaten seiner Heere beim Namen nennen. Mithridates Eupator sprach Recht in den 22 Sprachen seines Reiches. Simonides, der Erfinder der Mnemotechnik, Metrodorus, der sich der Kunst befleißigte, nur einmal gehörtes wortgetreu wiederzugeben. Ireneo äußerte sein offenbar ehrliches Erstaunen, dass solche Fälle Staunen erregten. Er erzählte mir, vor jenem regnerischen Tag, an dem das blaugraue Pferd ihn zu Boden schleuderte, sei er gewesen wie alle, blind, taub, zu nichts nütze, ohne Gedächtnis. Ich versuchte, ihn an sein haargenaues Zeitgefühl, sein Namensgedächtnis zu erinnern, er ging nicht darauf ein. 19 Jahre hatte er gelebt wie einer, der träumt. Er sah, ohne wahrzunehmen, hörte, ohne zu hören, vergaß alles, fast alles. Beim Sturz verlor er das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, war die Gegenwart fast unerträglich, reich und klar, und ebenso seine frühesten und beiläufigsten Erinnerungen. Wenig später wurde ihm bewusst, dass er lahm war. Diese Tatsache interessierte ihn kaum. Er empfand, dass die Unbeweglichkeit ein äußerst geringer Preis sei. Jetzt waren seine Wahrnehmung und sein Gedächtnis unfehlbar. Wir nehmen mit einem Blick drei Gläser auf einem Tisch wahr. Fünes alle Triebe, Trauben und Beeren, die zu einem Rebstock gehören. Er kannte genau die Formen der südlichen Wolken des Sonnenaufgangs am 30. April 1882, und konnte sie in der Erinnerung mit der Maserung auf einem Pergamentband vergleichen, den er nur ein einziges Mal angeschaut hatte, und mit den Linien der Gischt, die ein Ruder auf dem Rio Negro am Vorabend des Quebracho-Gefechtes aufgewühlt hatte. Diese Erinnerungen waren indessen nicht einfältig. Jedes optische Bild war verbunden mit Muskel, Wärmeempfindung und so weiter. Er konnte alle Träume, alle Dämmerträume rekonstruieren. Zwei- oder dreimal hatte er einen ganzen Tag rekonstruiert. Nie war er über etwas im Zweifel gewesen, aber jede Rekonstruktion hatte einen ganzen Tag beansprucht. Er sagte mir, ich allein habe mehr Erinnerungen, als alle Menschen zusammen je gehabt haben, solange die Welt besteht. Und weiter, meine Träume sind wie euer Wachen. Und schließlich gegen Morgengrauen, mein Gedächtnis, Herr, ist wie eine Abfalltonne. Ein Kreis auf einer Schiefertafel, ein rechtwinkliges Dreieck, ein Rhombus sind Formen, die wir vollkommen wahrnehmen können. Ebenso erging es Finesse mit der zerzausten Mähne eines Pferdes, mit einer Viehherde auf einem Hügel, mit dem wandelbaren Feuer und der unzählbaren Asche, mit den vielen Gesichtern eines Verstorbenen während einer langen Totenwache. Ich weiß nicht, wie viele Sterne am Himmel er sah. All diese Dinge erzählte er mir. Weder damals noch später habe ich sie in Zweifel gezogen. Damals gab es weder Film noch Phonographen. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, ja fast unglaublich, dass niemand mit Finesse je ein Experiment gemacht hat. Tatsache ist, dass wir immerfort alles hinausschieben, was nur hinauszuschieben ist. Vielleicht wissen wir alle zutiefst, dass wir unsterblich sind und dass jeder Mensch früher oder später alles tun und alles wissen wird. Finesse Stimme aus dem Dunkel sprach und sprach. Er erzählte mir, dass er sich um 1886 ein eigenes Zahlensystem ausgedacht und nach wenigen Tagen 24.000 überschritten hatte. Er hatte es nicht niedergeschrieben, denn was er nur einmal gedacht hatte, konnte er nicht mehr vergessen. Den ersten Anstoß gab ihm, glaube ich, der Ärger über die Unbequemlichkeit, dass die berühmten 33 Uruguayer zwei Ziffern und drei Wörter brauchten, anstatt eines einzigen Wortes und einer einzigen Ziffer. Dieses verrückte Prinzip wendete er dann auf die anderen Zahlen an. Statt 7013 sagte er zum Beispiel Maximo Perez, anstatt 7014 die Eisenbahn. Andere Zahlen waren Luis Melian Lafinur, Olimar, Schwefel, die Zügel, der Wal, das Gas, der Kessel, Napoleon, Agustin de Vedia. Statt 500 sagte er 9. Jedes Wort hatte ein eigenes Sinnbild, eine Art Merkzeichen. Die letzten waren sehr kompliziert. Ich versuchte ihm auseinanderzusetzen, dass diese Rhapsodie unzusammenhängender Begriffe genau das Gegenteil eines Zahlensystems sei. Ich sagte ihm, dass, wenn man 365 sagt, man 300er, 6-10er, 5-1er nennt. Eine Analyse, die in Zahlen wie der Neger Timotheo oder Fleischdecke nicht enthalten ist. Finesse verstand mich nicht oder wollte mich nicht verstehen. Im 17. Jahrhundert forderte Locke eine unmögliche Sprache, die er dann wieder verwarf, in der jedes einzelne Ding, jeder Stein, jeder Vogel und jeder Zweig einen eigenen Namen haben sollte. Finesse hatte einmal eine ähnliche Sprache geplant, sie aber wieder aufgegeben, weil sie ihm zu allgemein, zu zweideutig erschien. Tatsächlich erinnerte Finesse sich nicht nur an jedes Blatt, jeden Baumes in jedem Wald, sondern auch an jedes einzelne Mal, da er es gesehen oder sich vorgestellt hatte. Er beschloss, jeden seiner vergangenen Tage auf 70.000 Erinnerungen zu beschränken, die er später mit Ziffern bezeichnen wollte. Zwei Überlegungen hielten ihn davon ab. Die Einsicht, dass die Mühe endlos sein würde, die Einsicht, dass sie sinnlos war. Er überlegte, dass er in der Stunde seines Todes noch nicht einmal die Einordnung seiner sämtlichen Kindheitserinnerungen zu Ende gebracht haben würde. Diese beiden Projekte, die ich erwähnt habe, ein unendliches Vokabular für die natürliche Zahlenfolge, ein nutzloser geistiger Katalog aller Erinnerungsbilder, sind unsinnig, bekunden aber eine gewisse stammelnde Größe. Sie lassen uns die schwindelerregende Welt von Finesse ahnen oder erraten. Er war, vergessen wir das nicht, zu allgemeinen, platonischen Ideen so gut wie nicht imstande. Nicht nur machte es ihm Mühe zu verstehen, dass der allgemeine Begriff Hund so viele Geschöpfe verschiedener Größe und verschiedener Gestalt umfassen soll. Es störte ihn auch, dass der Hund von 3.14 Uhr im Profil gesehen denselben Namen führen sollte wie der Hund von 3.15 Uhr gesehen von vorn. Sein eigenes Gesicht im Spiegel, seine eigenen Hände überraschten ihn immer wieder. Swift berichtet, dass der Kaiser von Lilliput die Bewegung des Minutenzeigers wahrnahm. Finesse unterschied ständig die ruhigen Fortschritte der Verwesung, der Karies, des Leidens. Er bemerkte das Fortschreiten des Todes, der Feuchtigkeit. Er war der einsame und geistesklare Beobachter einer vielgestaltigen, augenblicklichen und fast unerträglichen deutlichen Welt. Babylon, London und New York haben mit ihrer wilden Pracht die Einbildungskraft der Menschen überladen. Niemand in ihren übervölkerten Türmen oder im Getriebe ihrer Straßen hat die Hitze und den Druck einer derart nimmermüden Wirklichkeit gefühlt, wie sie Tag und Nacht auf dem unseligen Ireneo in seinem armen südamerikanischen Vorort lastete. Schlafen fiel ihm sehr schwer. Schlafen heißt, sich von der Welt ablenken. Funes auf dem Rücken auf seinem Feldbett liegend, stellte sich im Dunkeln jeden Riss, jeden Sims der präzisen Häuser um ihn herum vor. Ich wiederhole, dass die unbedeutendste seiner Erinnerungen genauer oder lebendiger war als unsere Wahrnehmung einer physischen Lust oder einer physischen Qual. Nach Osten zu, in einem noch nicht ganz parzellierten Viertel, gab es neue Häuser, die er nicht kannte. Funes stellte sie sich schwarz vor, kompakt, aus gleichmäßigem Dunkel gemacht. In diese Richtung wandte er das Gesicht, um schlafen zu können. Auch pflegte er sich vorzustellen, er liege auf dem Grund des Flusses, gewiegt und aufgelöst von der Strömung. Er hatte ohne Mühe Englisch, Französisch, Portugiesisch, Latein gelernt. Ich vermute allerdings, dass er zum Denken nicht sehr begabt war. Denken heißt Unterschiede vergessen, heißt verallgemeinern, abstrahieren. In der vollgepfropften Welt von Funes gab es nichts als Einzelheiten, fast unmittelbarer Art. Das scheue Licht des Morgens drang vom Patio herein. Da sah ich das Gesicht der Stimme, die ganze Nacht gesprochen hatte. Ireneo war 19 Jahre alt, er war 1868 geboren, erschien mir monumental, wie Erz, älter als Ägypten, früher als die Prophezeiungen und die Pyramiden. Ich dachte daran, dass jedes meiner Worte, jede meiner Bewegungen in seinem unerbittlichen Gedächtnis fortdauern würden. Mich lähmte die Furcht, überflüssige Gebärden zu vermehren. Ireneo Funes starb 1889 an einer Lungenembolie.
In dieser zweiten Geschichte von Borges begegnet uns wieder das Konzept der Totalität, diesmal in der Form des totalen Gedächtnisses. Eine der zwei Hauptpersonen dieser Geschichte. Funes hat nicht die Fähigkeit, oder es gibt zumindest keinen Hinweis darauf, dass er sie verwendet, falls er sie hat, zu selektieren, irgendwie seine Eindrücke zu ordnen. Alles bleibt im Gedächtnis und, wie im Text auch erwähnt, sein Gedächtnis ist eine Abfalltonne. Alles bleibt einfach drinnen. Er sortiert nicht, er ordnet nicht. Also um ordnen zu können, muss man Ähnlichkeiten erkennen, Familienähnlichkeiten erkennen. Funes macht das nicht. Er bringt keine Ordnung in seine Gedanken, in seine Eindrücke. Er hat keinen Katalog, könnte man in der Sprache der Bibliothek sagen. Er entwickelt keine Begriffe, möchten wir sagen. Er spricht zwar von Hunden, aber es scheint ihm irgendwie nicht natürlich. Der Hund von 3.14 Uhr und der Hund von 3.15 Uhr haben nichts gemein. Man wundert sich, wie er überhaupt jemandem klar machen kann, dass er vom gleichen Hund spricht, wenn das so verschieden ist für ihn. Auf den ersten Blick scheint so ein unfehlbares Gedächtnis was Beneidenswertes. Wir alle würden uns manchmal gerne besser an Dinge erinnern. Anhand dieser Geschichte lässt sich jedoch vor Augen führen, dass auch dem Grenzen gesetzt sind, dass nur begrenzt sinnvoll ist, sein Gedächtnis immer zu verbessern. Es kann, wie im Fall von Funes dazu führen, nicht mehr sprachfähig zu sein, keine Verarbeitung mehr vorzunehmen. Man wundert sich, wie er überhaupt noch sprechen kann, wie er mit seinem Besucher sich unterhalten kann, wie er sich verständlich machen kann, wenn er doch so in einer anderen Welt lebt und so fern von dem ist, was wir reden, was wir Alltag nennen, was wir Welt nennen. Er bleibt zurück in einem Hinterhof, passiv, lahmgelegt.